Und deswegen suche ich auch die Art von Pferde für mich, die ich suche. Ich habe aufgehört, Pferde zu kaufen und sagen, das ist mein Pferd. Mhm. Ich kaufe das Pferd, ich arbeite mit das Pferd, ich lerne das Pferd kennen. Und nach einem Jahr oder zwei sage ich, okay, das ist mein Pferd. Ansonsten verkaufe ich das Pferd und erlaube ich das Pferd die Möglichkeit, richtige Besitzer zu finden.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome everybody zu einer neuen Folge vom Pro Horse Talk. Ich sitze im wunderschönen, leicht verregneten Portugal und mir gegenüber sitzt der Arian Aguilar. Hi Arian.
Hallo, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
Danke, dass du mich hier empfangen hast. Wir sind hier bei dir auf der Anlage, da kommen wir gleich noch genau zu, wie es dazu kam etc. Ja, ich kenne deinen Vater schon sehr lange und daher kennst du uns auch. Also dein Vater ist, glaube ich, seit 25, 30 Jahren bei uns.
Mhm, ja.
Und wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 32. Ich kann mir das noch ein bisschen merken, als ich noch wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 war oder so, auf eurer Anlage da habe ich ein bisschen da rumgelaufen, habe mir die Kurse angeguckt und so weiter.
Ja.
Ja, da habe ich noch alte Erinnerungen davon.
Ja, genau, da habt ihr noch in Amerika gewohnt damals,
genau.
Ne?
Mhm.
Sehr schön. Ja, also fangen wir ganz vorne an. Erstmal, wie würdest du deinen Job beschreiben? Was bist du, wenn dich jemand fragt am Flughafen, was machst du denn beruflich?
Ach. Das ist ein bisschen eine schwierige Sache. Ich glaube, die meisten Leute denken halt, dass ich Kurse mache. Aber das, was ich jetzt sagen würde, ist, dass ich ein bisschen mehr so ein, auf Englisch würde das Researcher nennen.
Mhm.
Ich mag es, mich Gedanken über Sachen zu machen und zu gucken, halt, wie man sie anders machen könnte. Wie könnte man sie besser entwickeln? Und das bei alles. Mhm. Bei die Pferdeprodukten, Pferdeveranstaltungen, Pferdetraining mache ich sehr viel jetzt gerade, wo ich mir einfach ein bisschen gucke, wo kann man sich Ideen noch rausholen? Wie kann man diese Ideen denn nutzen, um halt neuen Pferden auszuprobieren und zu gucken, halt, was noch so alles gibt und geht.
Mhm. Ja, dann fangen wir doch mal vorne an. Wann und wo bist du genau geboren?
Ich wurde in Kalifornien geboren, 1994, und habe dort aber nur 3 Jahre verbracht, bevor meine Eltern nach Mexiko gezogen sind, und bin dann dort richtig aufgewachsen.
Und auch schon mit Pferden damals?
Mhm, ja, mein Großvater schon hatte Pferde. Also meine Familie hatte immer Pferde. Und seit meine ersten Erinnerungen kann ich mir von Pferden, habe ich Pferde also in meine Augen, immer vor meinen Augen gehabt. Mein Vater hat ein Foto von mir, als ich glaube 5 Tage alt bin oder so. Und da sitze ich schon auf dem Pferd zusammen mit meinem Vater. Also ja, schon immer mit dem Pferd gewesen.
Sehr schön. Und schon von Anfang an am Pferd? Also gab es auch mal eine Pause? Haben die Pferde schon immer interessiert? Oder?
Nee, tatsächlich gab es eine Zeit, wo ich wahrscheinlich meine Teenagerphase hatte und ich das Gefühl hatte, dass Pferdetraining langweilig war. Weil ich habe es immer gehabt. Also ich habe das von Anfang an gemacht. Ich fand es einfach. Mhm. Ich fand das, was mein Vater gemacht hat mit diesem Jungpferdetraining, fand ich sehr einfach, sehr normal.
Mhm.
Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wieso so viele Leute ein Problem damit haben bei den Kursen von meinem Vater. Und ich habe einfach leider nur das gesehen, auch oder habe nur das wahrgenommen, sagen wir es mal so.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, nee, das will ich nicht machen, das ist mir zu langweilig. Und habe angefangen zu gucken, ob ich mit wilden Tieren arbeiten möchte.
Mhm.
Und 1 Jahr oder 2 später hat mein Vater ein Video gebracht von Lorenzo bei der Schöne Kitana. Und dann dachte ich, wow, okay, es gibt deutlich mehr zu tun, als jetzt nur halt Basics-Training, hintere Beine verschieben und Pferde seitwärts schicken und Kontrollen üben und so weiter. Sondern man kann auch die Pferdetraining weiterentwickeln. Es gibt nicht nur das, was es gibt, sondern man kann auch sich neuen Sachen ausdenken. Man kann einfach komplett kreativ sein und nicht sagen, ich möchte, dass ein Pferd 2 Rückwärtssaltos macht und dann kann man einen Weg finden, wie das Pferd das lernen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich doch das. Aus dem Grund und auch, weil ich habe das immer so gesehen, halt, dass man das Beste machen sollte von das, was man hat und das, was man bekommt. Und dadurch, dass mein Vater so viel gemacht hat. Ah, Wildtiertraining.
Genau, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, weil jemand reinkam. That's reality. Ja,
genau. Und dann habe ich halt gemerkt, dass man halt Sachen ändern kann, dass man es weiterentwickeln kann. Und das ist, was ich tatsächlich ziemlich interessant fand. Das zu nehmen, was mir schon gegeben worden ist und zu gucken, dass ich das weiterentwickle und voranbringe. Und das war das, was ich die letzten Jahre versucht habe zu machen, halt die Unterschiede, die ich zu meinem Vater habe, zu nutzen, um halt das Ganze voranzubringen.
Ja.
Genau.
Und dann hast du Schule beendet in Mexiko und wie ging es dann weiter?
Genau, mit 14 sind wir von Mexiko nach Texas gewandert, weil dort die Schulen besser waren und weil Mexiko ein bisschen gefährlich geworden ist. Mhm. Und in Texas habe ich dann die Uni gemacht und habe dann dort Tierverhalten studiert und eine Spezialität auf Pferde gemacht, also Pferdeverhalten.
Hast du denn jemals irgendeine Exkursion Richtung Wildtiere noch gemacht, dass du da irgendwo?
Die waren immer für mich interessant. Die waren immer für mich interessant. Ich hatte schon Zeit. In Texas hat sich das, wo wir auch mit richtig vielen Wissen gearbeitet, auch an Verhaltensproblemen ein bisschen beobachtet und so. Habe auch Kurse gemacht mit Wildtiertraining und so weiter, wo wir auch mit richtig vielen Arten von Tieren gearbeitet haben. Aber das ist immer da geblieben. Mhm. Ich habe hier in Portugal auch eine Herde von 5 Giraffen gearbeitet und habe immer wieder was mit wilden Tieren gemacht und habe irgendwann gemerkt, dass jedes Mal, dass ich was mit wilden Tieren gemacht habe, ist mir eine Idee gekommen, wie man das Sachen mit Pferden anders machen könnte. Mhm. Und habe deswegen jetzt angefangen, ein bisschen gezielter zu schauen, dass ich mit anderen Arten von Tieren arbeite, um zu gucken, was mir so einfällt. Okay. Jetzt gerade haben wir halt ein Projekt hier mit den Zebras und den Kamelen. Mhm. Und das ist gezielt ausgewählt worden, um zu gucken, halt, was für Ideen, dass wir noch finden können.
Also lernt man dann quasi durch diese anderen Arten, was die Unterschiede sind und was aber auch die Gemeinsamkeiten sind?
Mhm, genau, genau. Dadurch, dass jedes Tier ein bisschen anders trainiert werden muss, kann man auch daraus Ideen holen, wie es doch mit Pferden halt wahrscheinlich doch anders gemacht werden kann. Und manchmal ist es auch so, es kann richtig große Sachen sein, es kann richtig kleine Sachen sein. Zum Beispiel mit Kamele bin ich am gucken, ob man einen Weg findet, halt diese Stumpfe, wenn die Pferde sich festmachen und nicht mehr auf den Druck reagieren, ob es ein besseres Weg gibt, da rauszukommen, wenn man schon da reingekommen ist. Mhm. Weil die Kamele sind ein bisschen so halt, die reagieren nicht, aber irgendwann ist auch doch ein bisschen zu viel Druck geworden und dann reagieren sie gar nicht mehr und ein bisschen so blockiert wie eine Mulli wahrscheinlich.
So ein bisschen Freezing, also
ein. Ja, genau, ein bisschen Freezing, genau. Mhm. Und da bin ich am gucken halt, ob durch das Training mit einem Tier, die das noch mehr macht als ein Pferd, uns irgendwas einfällt halt, wie man es jetzt doch machen könnte. Mit den Giraffen war es so, dadurch, dass du halt die gar nicht wirklich kontrollieren kannst durch Halten oder Ziehen oder Schieben oder sowas, was die ja viel mit Pferden machen. Auch wenn es nicht unbedingt brutal gemacht wird, weißt du? Du hältst ein Seil ein bisschen, das kannst du bei der Giraffe halt nicht machen. Und dabei ist halt viel rausgekommen, halt, wie könnte man die Signalen anders geben, sodass die Tiere mehr die Signal wirklich verstehen, anstatt nur zu reagieren auf das Signal. Mhm. Genau.
Kannst du mit allen Tieren mit Stimmkommandos arbeiten? Machst du das mit Stimme oder eher weniger?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen mit allen Tieren. Jetzt zum Beispiel, als Beispiel, wir haben mit Stachelschweine gearbeitet, da kannst du keine Körpersignale nutzen, weil die sind fast blind.
Okay.
Also da nutzt dir nichts. Mhm. Da haben wir nur mit Ton gearbeitet. Mhm. Und lustigerweise haben wir ein Target benutzt und mussten dann in den Target Steine reinmachen, sodass wenn man den Target bewegt hat, dass der das höher gehört hat und dann gefolgt ist, dann hat viel, viel besser funktioniert. Mhm. Genau, und jedes Tier halt arbeitet dann in dieser Form ein bisschen anders. Aber ich habe das Gefühl schon, dass wenn man ein Tier arbeitet, den man weniger manipulieren kann, jetzt meine ich in körperlicher Sinne, desto mehr, dass man gezwungen ist, die Signale feiner zu machen und genauer. Mhm. Und das ist ein bisschen, was ich gemerkt habe mit den Giraffen. Also wie viel das es wirklich geht, nur durch wirklich das Verstehen von den Signalen und nicht so viel durch das Weichen von der Druck oder das Holen von der Druck. Genau.
Und wie hast du das gemacht? Das interessiert mich jetzt bei den Giraffen. Arbeitet man da mit Leckerlis oder so?
Also ich habe tatsächlich mit denen zuerst mit Leckerlis angefangen, aber das war auch ein bisschen ein Problem. Es war wirklich lustig, weil als ich da angekommen bin, habe ich so viele Ähnlichkeiten zu der Frau mit den riesigen Warmblut, die halt zu viele Leckerlis benutzt hat und jetzt ein ganz gefährliches Pferd geworden ist, weil der halt super klebrig ist und der keinen Platz mehr gibt. Und es war ein bisschen ähnlich, wenn ich dort angekommen bin. Die Giraffen waren entweder komplett weg oder die waren auf einen drauf, weil sie halt die Leckerlis haben wollten. Das heißt, wir haben die zuerst nur durch den Zaun gearbeitet. Ich habe das so gemacht, ich bin da reingelaufen und habe den Zaun halt weggelassen. Und dann, wenn die Giraffe zu nah kam, dann habe ich den ein bisschen so, wie als würde ich mit dem Finger zeigen, ein bisschen so einen Bums machen auf die Giraffe, und weil die so sensibel sind, dann haben sie halt einfach wegexplodiert. Nach zweimal musste ich nur ein bisschen so zeigen mit dem Finger, und dann haben sie ein bisschen mehr Platz gegeben. Und dann hat alles richtig gut angefangen. Tatsächlich war das eigentlich so wirklich der Anfang von das Ganze. Dann habe ich angefangen, die wieder zu trainieren, dass sie auf Kommando wirklich näher herkommen, wenn sie es dürfen. Und dann, sobald sie das gemacht haben, habe ich angefangen, das denn das Gegenteil wieder zu machen, dass sie wieder ein bisschen mehr Abstand machen, dass sie rückwärts weg von mir gehen und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel auch etwas gemerkt. Am besten lernen Tiere und Menschen, in meiner Meinung, wenn man die Gegenteile gleichzeitig beibringt. Wenn du jetzt Spanisch lernst, dann lernst du halt hoch und tief gleichzeitig, heiß und kalt und schnell und langsam. Lernst du die Wörter gleichzeitig. Und irgendwie ist es einfacher, sich die Wörter zu merken, wenn man sie zusammen lernt. Und bei Pferden habe ich angefangen zu merken, bei Giraffen, bei Pferden aber auch, dass das besser funktioniert, wenn du jetzt zum Beispiel die hintere Beine wegschicken beibringst, dass du gleichzeitig die hintere Beine herholen beibringst. Ja, wenn du das Pferd beibringst, schneller zu gehen, dass du gleichzeitig das Pferd auch beibringst, was langsamer heißt. Und nicht nur dadurch, dass du das Pferd jetzt bremst, also stoppst mit Druck vorne oder schickst mit Druck hinten, sondern dass du die Signal, die Signal ohne den Druck zu nutzen, sondern eine Signal, die jetzt nicht unbedingt mit dem Druck zusammenhängt, kann gleichzeitig nutzen. Und dann lernen die Pferde halt, die Signal zusammen zu verbinden mit schneller und langsamer, mit Geschwindigkeit viel schneller.
Okay, ja, interessant. Ja,
genau, und das kam jetzt zum Beispiel auch durch die Giraffen. Und die interessante Sache bei den Giraffen war, dass ich habe da weitergemacht, zuerst herholen, dann zurückschicken, dann ein bisschen weichen, dann ein bisschen Klaue geben, sodass man die Klauen ein bisschen raspeln kann, Kopf senken, sodass man die überall berühren kann, weil die natürlich halt ziemlich hoch sind. Und 2 Monate, 3 Monate später, ich weiß nicht ganz genau, wie viel das war, aber habe ich angefangen, Schulter reins zu machen mit einer Giraffe. Und am Anfang war es ein sehr stolzer Moment von mir. Aber irgendwann hab ich ein bisschen so einen Verwirrungsmoment gehabt. Moment mal, wieso kann ich so gut und so schnell mit der Giraffe machen? Es dauert mir so lange mit dem Pferd. Das hat keinen Sinn gemacht.
Lag das vielleicht daran, dass du an die Giraffe keine Erwartung hattest?
Jein, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es mehr darauf lag, dass mit der Giraffe habe ich die Signale viel klarer gemacht, weil ich konnte nicht die Giraffe vorwärts schicken, einfach durch Wedeln. Ich konnte nicht die Giraffe stoppen, einfach durch den Seil ein bisschen halten. Und dadurch musste die Signal viel, 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 viel schärfer sein, viel genauer sein, sodass die Giraffe wirklich das Signal verstanden hat, sodass es auch die Übung gemacht hat, weil ich konnte das nicht verstecken. Mit den Pferden machen wir leider sehr viel, und das machen wir fast alle. Ich habe sehr viel gemacht, auch habe ich gemerkt irgendwann. Wir sagen, mein Signal für Lostraben ist halt Doppelschnalzen. Und dann immer, wenn wir halt das Pferd Doppelschnalzen, machen wir aber gleichzeitig auch was mit der Gerte oder gleichzeitig was mit dem Sitz und die Beine oder wir drucken mehr hier oder was auch immer. Und dann lügen wir uns ein bisschen selber an, dass das Signal diese zweimal Schnalzen ist. Das Signal ist halt all diese anderen Drucks, die wir machen, und das Doppelschnalzen machen wir nebenbei. Und die meisten Leute, also 99% von uns, können nicht in der Mitte stehen, nichts machen, nur ein Signal nutzen, die jetzt keine Art von oder so wenig wie möglich einen Druck macht, und das Pferd dann damit sagen, was es dann machen soll. Und deswegen habe ich angefangen, mit meinen Pferden zu experimentieren, Signale zu machen, die jetzt nicht verbunden werden können mit, das Pferd hat den Druck geweicht. Jetzt zum Beispiel, ich stelle mich hinter dem Pferd und ich sage einfach mit der Stimme links, und dann soll das Pferd halt links gehen, oder rechts, und dann soll das Pferd halt rechts laufen. Und dann, wenn ich das Pferd dann sage schneller, dann soll es halt schneller gehen, ohne dass ich jetzt zu ihm laufen muss, ohne dass ich die Gerte oder die Hand oder was auch immer aufnehmen muss, um sicher zu gehen, dass das Pferd die Stimmsignal verstanden hat. Jetzt sage ich Stimmsignal, weil damit bin ich sicherer, dass es wirklich halt nicht mit dem Druck verbunden ist. Aber ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ich sage, das Pferd, das Signal ist zum schneller Vorwärtsgehen, nur mit meiner Hand nach vorne zeigen. Natürlich hat das Pferd jetzt nicht auf den Druck reagiert, weil der Druck war vorne. Und wenn das Pferd auf den Druck nachgegeben hätte, hätte es eher rückwärts gelaufen. Also hat es wirklich die Signal verstanden. Und wenn ich jetzt nicht mehr mit der Gerte machen muss und ich zeige nur meine Hand, dann hat das Pferd das Signal verstanden. Dann kam das Problem, wo fängt das eine an und endet das andere? Weil du musst irgendwie anfangen.
Richtig, vom Leichten zum Schweren.
Genau. Und Wir hatten eine Diskussion hier mit einem Praktikant und die hatten ja wirklich sehr viel geholfen. Ich muss danach mein Buch da wieder ein bisschen umschreiben, weil er hat gesagt, Adi, das ist wirklich krass, wie pingelig und genau die Sprache werden kann. Man kann die super komplex bauen und es ist krass, dass man eine komplett neue Sprache bauen kann. Mhm. Aber wofür? Wieso nicht einfach die natürliche Sprache des Pferdes nutzen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment, ich verstehe nicht, was du meinst mit der natürlichen Sprache des Pferdes nutzen, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, die Mimik zu nutzen, die ein Pferd nutzt. Pferde kommunizieren hauptsächlich über Mimik. Wie willst du Pferdesprache sprechen? Und dann habe ich nach einem Beispiel gefragt und dann hat er gesagt, okay, da ist eine Herde von 5 Pferde, die haben noch nie einen Mensch gesehen. Mhm. Und dann tauchst du da auf, als der erste Mensch das Pferd gesehen hat, ein Pferd ist neugierig, läuft zu dir hinzu und stellt sich ein paar Meter vor dir hin. Und du bildest dich mit Energie auf, lauf zu dem Pferd hin und das Pferd weicht dich nach. Das ist ja Körpersprache. Und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir ein Missverständnis, was Sprache ist. Und dann hat er gesagt, nein, es ist schon richtig, wie du auf deinem Buch gesagt hast. Eine schickt ein Signal, der andere versteht es. Habe ich gesagt, aber du kannst mir nicht ehrlich sagen, dieses Pferd hat seinen ersten Mensch in seinem Leben gesehen, die zu ihm läuft, so mit ganz viel Energie und hat gedacht, ah, du meinst rückwärts. Ja. Das ist unrealistisch. Ja. Ja. Dieses Pferd hat diesen Mensch gesehen, die ganz komisch zu ihm läuft und hat gedacht, ach du Scheiße, ich gehe lieber an diesen Platz, weil keine Ahnung, was mit denen los ist. Genau. Ja. Das ist eine Reaktion, das ist nicht verstehen. Das ist nicht, ah, ich weiß, was du meinst, das ist okay, ich gebe lieber nach, weil keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn ich nicht das tue. Mhm. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, weil ich könnte das Pferd jetzt 5-mal rückwärts erschrecken und nach dem 5. Mal sagt das Pferd, ah, wenn du zu mir so hinläufst, dann meinst du rückwärts. Mhm. Und dann irgendwann sagt das Pferd, okay, ich habe keine Bedenken jetzt mehr, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Und da ist der Moment, wo das eine endet und das andere anfängt. Mhm. Das Problem ist, sehr viel von den Trainings, die wir heute machen, bleibt in diesem ersten Schritt. Das Pferd geht vorwärts, weil du mehr Druck gemacht hast. Das Pferd geht weniger vorwärts, weil du weniger Druck gemacht hast. Das Pferd stopft, weil du den Druck vorne gemacht hast. Und wir machen nicht den Sprung zu die Sprache nutzen als die Signal, sondern wir bleiben mit diesem Druck als Signal. Mhm. Und das macht es so, dass es viel schwieriger ist, weiter Übungen zu entwickeln. Mhm. Ich habe selten habe ich Übungen, die mir länger brauchen als 1-2 Tage zu erklären. Mhm. Weil dieses Einpferd, mit dem ich dieses Experiment gemacht habe, irgendwann hat er angefangen, die Sprache so zu verstehen, dass ich einfach sagen kann, was ich brauche.
Aber was präferierst du? Was benutzt du am liebsten? Sprache, also Körpersprache oder verbale Sprache?
Ich glaube nicht, dass ich wirklich das eine oder das andere rauslassen kann. Mhm. Ich bin am Versuchen jetzt gerade die Stimmsignale zu pushen, aber nicht, weil ich denke, dass es das beste Form ist, die Pferde zu sagen, was sie tun sollten, sondern weil ich denke, dass es das beste Form ist, die Pferde zu sagen, wie sie es gemacht haben. Mhm. Jetzt. Ich glaube, du könntest das Pferd sagen, dass er traben soll, indem dass du deinen Arm 5-mal hoch und runter wählst. Mhm. Weißt du? Dann sagt das Pferd, okay, gut, das ist das Signal für Trab. Aber ich finde es viel schwieriger, das Pferd zu sagen, dass er jetzt gerade das besser gemacht hat, indem dass du deinen Arm 5-mal wedelst. Da finde ich das viel, 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 viel effektiver, ein Stimmsignal zu nutzen.
Also auch ein positives wie gut oder
sowas. Ja, genau. Und da habe ich zum Beispiel, und der Grund, dass ich das schwierig finde, ist, weil der nächste Problem, die wir haben, ist, dass die meisten von uns sagen, das Pferd, wenn es richtig gemacht hat. Aber wir sagen das Pferd nicht, wenn es besser war. Und das ist jetzt, ich gebe immer ein Beispiel, das ist, als würden wir Topfschlag spielen, aber du darfst nur heiß sagen. Mhm. Und kein anderes Wort für Temperatur. Nur heiß. Mhm. Es ist viel schwieriger, den Teil zu finden, weil du weißt nicht, ob du ein bisschen näher bist oder ganz nah bist. Also deswegen jedes Mal, dass jemand Topfschlag spielt und man sagt, es soll Temperatur nutzen, dann sagen die immer lauwarm, wärmer, ganz warm, heiß, super heiß brennt, ja. Weil desto mehr Temperaturen, die ich nutzen kann, desto mehr, dass ich genau beschreiben kann, wo du jetzt bist auf dem Weg.
Also Abstand.
Das, was jetzt passiert mit den Pferden, dass wenn sie mit uns Topfschlag spielen, dann sagen wir, die heiß und dann ja, ich hab's geschafft. Mhm. Und dann sagst du, nein, warte machen, weil es war ja nur, denn es war näher zu der Antwort, aber es war nicht die Antwort, die ich wollte. Aber du hast nie näher gesagt. Du hast gesagt richtig.
Aber hast du dann da verschiedene Wortsignale?
Natürlich. Okay. Ja, genau. Das Wort, das ich jetzt gerade nutze, heißt KGS. Das, oder IB, Intermediate Bridge. Und das ist ein Wort, die kommt bevor die Brücke. Und die Brücke ist, was die meisten Leute nutzen oder glauben mindestens zu nutzen, weil das, sogar das wird oft nicht richtig benutzt. Aber wenn du jetzt ein Wort, zum Beispiel ich sage brav zu meinen Pferden, wenn sie die Übung fertig gemacht haben. Der Grund, dass ich weiß, dass die Pferde diese Brücke verstanden haben, ist, wenn ich brav sage, dann hört das Pferd auf, die Übung zu machen. Der läuft nicht weiter, der macht nicht weiter einen spanischen Schritt, der galoppiert nicht weiter, der stoppt und guckt, wo er seine Belohnung bekommt, weil er weiß, die Brücke bedeutet, ich habe die richtige Übung gemacht und werde jetzt eine Belohnung bekommen. Sei es Futter, Kraulen, Pause, was auch immer, was du jetzt nutzen möchtest. Sogar mit den Pferden, die kein Futter bekommen, trotzdem. Mein Pferd, der Fuego zum Beispiel, der stoppt und dreht den Arsch, so dass du ihn kraulen kannst am Arsch, wenn er jetzt gerade den Arsch gekrault werden kann. Wenn er jetzt gerade deinen Nacken da nicht juckt, dann kommt er mit der Schulter. Weißt du? Und der zeigt dir ganz genau, wo er gekrault werden möchte, sobald er das Wort gehört hat. Also ich weiß, er weiß, was es bedeutet. Wenn ich ihn gut sage, dann siehst du auch, seine Ohren gehen nach vorne, er entspannt sich ein bisschen, aber er macht die Übung weiter. Weil er weiß, dass das Wort gut ist eine KGS, Keep Going Stimulus oder IV. Und das bedeutet halt richtige Übung, weitermachen.
Ja, ist ja wieder eine Differenzierung der klaren Kommunikation.
Genau. Und das, wenn wir, vor allem wenn das Pferd anfängt, ein bisschen was zu können, sagen wir mal nach ein paar Wochen Training, dann fängt etwas zu schaffen. Zum Beispiel, du bringst das Pferd bei, einen Kreis zu machen. Aber nachdem er einen Kreis gelernt hat, machst du nicht mehr einen Kreis, sondern 20. Ist das Problem, wenn das Pferd gelernt hat, einen Kreis zu machen und du jetzt fragst für 3, 4, 5, irgendwann wird das Pferd fragen, okay, was ist jetzt los hier? Wieso sagst du mir noch nicht, dass ich ja richtig gemacht habe? Ich habe den Kreis ja schon richtig gemacht. 10 Mal. Und du fragst immer noch weiter. Und dann fangen die Pferde an zu sagen, okay, ich stoppe oder ich wechsle die Richtung oder ich haue ab oder ich versuche zu dir herzukommen oder ich versuche irgendwas anderes. Die meisten Pferde, wenn du eine Übung sehr lange machst, versuchen irgendwas anderes zu machen. Weil es gibt nichts, was das Pferd sagt, dass er richtig ist. Weil du sagst nur richtig, wenn es fertig ist.
Also hast du ein Signal für gut, bitte mach weiter so.
Genau. Ein Signal für gut, bitte mach weiter. Ein Signal für richtig, komplett so richtig, dass es fertig ist. Jetzt bekommst du halt deine Belohnung. Ein Signal für falsche Übung.
Welches ist das?
Ich nutze noch. Ja. Wenn mein Pferd zum Beispiel, wenn ich hinter mein Pferd laufe und ich sage links und er geht rechts, ich sage noch und dann wechselt er die Richtung. Ohne dass ich jetzt unbedingt halt wiederholen muss wieder, dass er das, der andere richtig gewesen wäre. Das, was ich da mache normalerweise am Anfang, ist, ich sage immer no und dann gib die richtige Signal. Und dann sage ich wieder no und gib dir das richtige Signal. Und dann irgendwann fängt das Pferd an zu lernen. Wenn ich no sage, bedeutet es, dass er jetzt gerade der falsche Übung gemacht hat und dass ein anderen richtig ist. Und das ist das Richtige über dieses Signal. Es ist nicht nur Kacke gemacht. Es ist, das war falsch. Etwas anderes ist richtig, such weiter. Und dann fangen die Pferde an, mehr zu versuchen. Die geben nicht nur auf und sagen, okay, scheiße, war falsch, sondern die sagen, okay, Moment mal, wenn das falsch war, was war richtig? Ja, und fangen an, ein bisschen mehr zu probieren.
Da kommt doch dann wieder das Gute, dass du sagst, das Gegenteil trainieren, oder?
Ja, genau. genau. Das ist auch wahrscheinlich auch ein Grund, dass ich das mache von Anfang an, dass das Pferd lernt, halt, dass wenn das nicht immer halt die gleiche Sache abzuspielen, sondern dass viele verschiedene kleine Details abgefragt werden, dass er sich konzentrieren muss, was genau gefragt wird jetzt und nicht einfach etwas abzuspielen. Dann habe ich aber das nächste Problem gehabt. Wenn du jetzt möchtest, dass das Pferd, wenn das Pferd jetzt gebissen hat, dann soll das Pferd jetzt nicht halt überlegen, was die andere Antwort gewesen wäre, sondern es nur aufhören. So, ich brauche eine Verhaltensänderungssignal und ein Verhaltenslöschungssignal. Und den nutze ich eh für, du stehst auf meinem Fuß, du weißt ja. Weißt du? Wenn du nicht möchtest, dass das Pferd jetzt langsam sich überlegt, was richtig gewesen wäre, weil das steht auf meinem Fuß, ich will jetzt gerade, dass er einfach aufhört, sofort jetzt, dann habe ich ein anderes Signal für falsch. Und du sitzt bei der Pferde, ich sage eh und ups, scheiße, was habe ich jetzt falsch gemacht? Die gucken ganz anders, als wenn ich no sage. Und das war mir sehr wichtig, weil wenn ich no sage und das Pferd Angst bekommt, dann habe ich ein Problem, weil das verhindert das Training. Es verhindert das Lernen. Ja, und dann habe ich das Problem, dass wenn ich jetzt sage das nutze ich nur, wenn etwas jetzt ganz Schlimmes passiert ist, wo das Pferd sagen soll, ach du Scheiße, da muss ich wirklich aufpassen in der Zukunft. Und nicht, wo das Pferd jetzt weiter denken muss, weiter einen Lernprozess machen muss. Genau.
Okay, also No heißt so ein bisschen Such weiter, ja, und genau. E heißt, das geht gar nicht.
Genau, ungefähr.
Also ich sage immer ein bisschen Korrektur und Strafe. Strafe ist jetzt so ein harter Begriff dafür, aber das eine ist die nette Korrektur, die konstruktive Kritik,
ja.
Und das andere ist dann wirklich das Abstellen des
Verhaltens. Harter Begriff, aber korrekt tatsächlich. Ja. Es wäre der korrekte
Korrektur
Wort dafür, weil Strafe ist ja ein unerwünschtes eine unerwünschte Konsequenz für ein unerwünschtes Verhalten, und es ist genau das. Ne? Deswegen heißt es Strafzettel. Ja, genau.
Okay, okay.
Also ich weiß, das ist ein Wort, die meisten Leute nicht mehr nutzen wollen, aber in der Tierverhaltenwelt nutzen wir es die ganze Zeit, weil es die korrekte Wort für halt eine Konsequenz für etwas, was du nicht haben wolltest.
Ja,
ne?
Okay.
Genau. Und so wie du jetzt merkst, kommen ganz viele verschiedene Signale, und desto mehr Signale, die ich habe, desto genauer, dass ich etwas beschreiben kann für das Pferd. Die Pferde verstehen unglaublich viele Signale, und desto mehr Signale, die ich habe, desto schwieriger es wird, das jetzt halt mit der Körpersprache zu machen.
Mhm.
Ja, und desto einfacher es wird, dem Wort einfach anders tönen zu lassen, sodass es ein anderes Signal wird, und das halt mit der Körper zu machen. Das nicht bedeutet, dass ich jetzt denke, Stimmsignale sind besser oder so. Ich habe für einige Sachen keine Stimmsignale. Jetzt zum Beispiel Hinterbeine herholen oder wegschicken. Da sage ich das nicht mit der Stimme, sondern ich zeige nur mit der Hand.
Mhm.
Oder Schulter herholen oder wegschicken. Das sage ich nur mit der Hand. Kopf hoch oder Kopf tief, zeige ich mit der Hand. Stellung zeige ich mit der Hand. Da mache ich einige Sachen mit der Hand. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen am Ausprobieren, halt, was ist jetzt besser. Und das, was ich meinte mit Experimente. Jetzt habe ich zum Beispiel mit einem Pferd aufgehört, dieses sagen wir mal zum Beispiel Küsschen oder Doppelklick für den Trab. Und dann, wenn wir zu Schritt wollen, dieses Scherit oder Terab, das machen wir nicht mehr, sondern wir geben einfach nochmal die Signale, die wir benutzt haben, um überhaupt in diese Gangart zu gehen. Was ist deine Signal für Trab?
Ja, zweimal schnalzen.
Okay,
oder einmal, weil beim Schritt mache ich eigentlich gar nichts.
Okay, sag mal zweimal schnalzen, einmal schnalzen, was auch immer. Sag mal zweimal schnalzen, ist ein Signal für Trab. Das wird galoppiert gerade. Und dann sagst du Terab.
Nee.
Nee, was sagst du?
Ich sag nein.
Du sagst
Trab wieder an. Also nein, ich habe auch nein,
naja, aber
wenn die das falsch
tun. Du bist im Trab.
Das wäre
Trab.
Trab.
Und dann sagst du, das wird jetzt Galopp. Dann willst du von Galopp wieder ins Trab.
Ja, dann sage ich Jog, da habe ich einen Begriff für.
Aha, genau. Und das ist das, was die meisten Leute haben. Die haben ein anderes Signal für die gleiche Übung.
Ja, könnte die gleiche nehmen.
Der Übung ist tatsächlich der gleiche.
Könnte
und was ich jetzt angefangen habe, mit zwei Pferden hier zu machen, ist, wir haben angefangen, wir sagen halt genau gleiche Signale. Es funktioniert perfekt, genauso gut.
Ja.
Und es erspart dir 2-3 Signale, die eigentlich nutzlos sind.
Das ist richtig, das ist richtig.
Weißt du? Ja. Und das ist Sachen, die wir gerade machen. Das sind Kleinigkeiten, aber wenn du 3 Signale weniger brauchst, dann gibt dir das mehr Platz für andere Sachen, die wahrscheinlich sinnvoller sein können.
Und was machst du dann vom Stand in den Schritt?
Da nutzen wir einen Klick. Also wir machen das so, weil wir haben auch gerade das Experiment davor war, ob es einen Unterschied macht, wenn anstatt ein Klick, Doppelklick, Küsschen, also Schritt, Trab, Galopp, machen wir einen Klick, Küsschen, Doppelklick, sodass die Klicks voneinander getrennt sind in der Gangart. Und ich glaube, es hat funktioniert, aber nicht aus dem Grund. Ich glaube, es hat funktioniert, weil der Doppelklick gibt das Pferd mehr Zeit für den Angaloppieren. Es gibt ein bisschen mehr die Vorbereitungszeit als nur ein, es ist nur eins. Und ich glaube, dass es deswegen funktioniert hat. Aber das ist das Interessante von das Ganze, weißt du? Also man fängt dann ein bisschen so zu gucken, okay, was, wenn ich es nicht so mache, was, wenn ich es so anders mache, dann probiert es man einfach mit einem Pferd. Und das Coole, was wir hier auf dem Hof in Portugal haben, ist, dass wir, weil wir so viele junge Lusitanos hierher holen, die dreijährig sind, die kommen von der Koppel, die meisten haben noch nicht so viel Training. Und die Portugiesen sind auch nicht die besten oft mit Jungpferdearbeit, das heißt, die Fohlen haben auch noch nichts gelernt. Haben wir hier eine ziemlich coole Pool an Experimentpferde, weil wir können einfach sagen, okay, den starten wir jetzt einfach anders.
Ja, okay.
Und wir müssen nicht das Pferd, das schon gestartet worden ist, etwas ändern und dann nicht wissen, ob das jetzt wirklich funktioniert hat, weil wir es geändert haben, oder ob es funktioniert hat, weil es vorher anders war und jetzt anders. Also, weißt du, dann können wir wirklich mit einem Blank-Tier, die noch nichts da hat, komplett von Null anfangen, anders, und gucken, ob es wirklich die Sache war, die den Unterschied gemacht hat. Weil das ist etwas, was heutzutage ein bisschen blöd ist, die ganzen Experimente, die gemacht werden. Die Leute trainieren ein Pferd mit Horsemanship, dann wechseln von Horsemanship zu Clicker-Training, sagen, Clicker-Training ist toll. Aber die haben nicht ein Pferd mit Clicker-Training trainiert. Die haben es zuerst mit Horsemanship trainiert und dann mit Clicker-Training. Und so, dass du sagen kannst, dass diese Trainingsmethode halt richtig so toll ist, musst du das Experiment machen, von Anfang an so trainiert zu haben. Mhm. Weil ansonsten hast du immer ein bisschen so eine unreine Experiment, weißt du? Oder jetzt habe ich die zwei Beispiele, aber ja, andersrum wäre es genau das Gleiche gewesen.
Ja. Weißt du? Ich hab, mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel auch zum Antraben zweimal schnalze und dann, wenn du im Trab-Seitengang so einen Taktverlust hast, schnalze ich auch. Aber dann schnalze ich auf der anderen Seite. Das sind ja so ganz kleine Nuancen, dass man rechts und links schnalzt. Mhm. Ne? Also,
ja. Und das ist etwas, was wir auch gerade ein bisschen geguckt haben, wie viel das für einen Unterschied macht für das Pferd auch, ob du was auch immer machst, wo du jetzt schnallst, auf welche Seite vom Mund, mal nach hinten, mal nach vorne, mal nach links, mal nach rechts. Da haben wir auch ein bisschen experimentiert. Ja, genau. Und die andere Problem ist halt bei dieser Sache, das habe ich auch bei meinen Tours auch richtig viel gemerkt, die Leute kommen und sagen, naja, ich sag das Pferd, wenn es halt traben soll, ich sag das Pferd, wenn es schneller traben soll. Okay, was ist dein Signal für Trab? Ja, Doppelschnalzen. Wie sagst du über das Pferd, wenn es schneller gehen soll? Ja, ich schnall nochmal doppelt. Ja, Moment mal, ja? Und das ist das, was das ist, wo die Probleme anfangen, weißt du? Die meisten zum Beispiel haben jetzt nicht ein Signal für schneller, sondern geben die Signal einfach mehr.
Genau.
Ja, und das ist, wo es anfängt, ein Problem zu werden. Und das, was ich jetzt auch anfange zu machen, ist, ich versuche so wenig wie möglich das Pferd zu sagen, Trab. Mhm. Weil das ist so. Das ist sehr ungenau, weißt du? Du sagst mit den ganzen, die Leute sagen, ein Freund oder so, willst auch nicht sagen, einfach lauf. Mhm. Du willst sagen, wir gehen joggen, weißt du? Oder halt sollen wir eine Runde spazieren gehen? Mhm. Oder sollen wir einen Kaffee holen gehen? Oder halt sollen wir Sport machen gehen? Oder was auch immer. Du würdest es anders beschreiben und dadurch, dass du es anders beschreibst, weiß der andere, was für eine Art von Laufen das ist. Und nicht nur einfach laufen. Mhm. Was ich jetzt versuche mit den Pferden, ist, dass ich zum Beispiel sage halt, hopp, hopp. Was bedeuten würde halt Trab schnell.
Mhm.
Ja? Und dann weiß das Pferd nicht nur, dass ich einen Trab möchte, sondern welche Art von Trab, das ich möchte. Okay. Oder ich sage mein Pferd, wow, das würde dann bedeuten, halt Trab langsam.
Also Küsschen ist ja eigentlich Angaloppieren und wow ist eigentlich Stopp.
Bei mir ist, wie gesagt, ich hab viel gewechselt. Das heißt, für mich ist Küsschen jetzt Traben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Doppelklick nutzen würdest, dann würdest du halt, ich nutze jetzt genau zum Beispiel wow für langsam und nicht für Stopp. Mhm. Für Stopp habe ich das geändert auf eine stärkere Signal, weil ich möchte nicht ein Stoppen, ich möchte ein Stopp.
Mhm.
Ja, und das, was wir gemacht haben, ist, weil es ein bisschen stärker, es kommt ein bisschen mehr aus dem Bauch raus, ein bisschen härter ist.
Okay.
Dann bekommen wir ein bisschen mehr dieses plötzliche Stoppen und nicht dieses langsames Ausfedern von der Druck oder dieses Sliding Stops zum Beispiel. Da willst du auch nicht, dass das Pferd stoppt jetzt hier, sondern du willst es schwupp.
Ja.
Ja, und deswegen haben wir den Signal da geändert. Und das nächste, das was jetzt gerade kommt, ist Sätze bauen. Dass man anfängt, Sachen zu machen, dass ich mein Pferd sage, halt hopp hopp und dann meine Hand nach unten zeige. Dass das Pferd weiß, okay, ich will jetzt einen Kreis in Trab mit dem Kopf tief, schnell. Ja, dass man anfängt, so vier Signalen zu geben, einen Satz zu machen, das Pferd genau zu beschreiben, was wir wollen, dass das Pferd alle vier Signalen auf einmal verstanden hat.
Mhm.
Das wäre jetzt so der nächste Schritt.
Mhm.
Wir gucken einfach mal, wie das funktioniert. Aber ja,
ja, ich finde das super interessant, weil da gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Ich bin ein großer Fan von Stimmsignal, weil es ja eigentlich ein schönes, weiches Signal ist am Tier.
Mhm.
In der klassischen, bei uns ist es ja sogar erlaubt im Sport, was ich super finde. Also im Westernreitsport darfst du es auf dem Turnier benutzen. Und jetzt hatten wir aber diesen Sommer den François Pignoir bei uns.
Ja, ja.
Und der benutzt gar keinen.
Gar nicht. Ja, ich weiß.
Aber das ist. So, nochmal eine kurze Break. Wir waren beim François Pignoir, der bei uns eine Vorstellung hatte mit seinen weißen Stuten in der Freiarbeit.
Mhm.
Und es war sehr beeindruckend, weil er gar keine Stimmsignale hatte.
Mhm.
Nur Körpersprache.
Mhm.
Wo ich aber immer denke, man kann den Pferden viel beibringen, egal ob jetzt mit vielen Vokabeln oder gar keinen. Aber im Endeffekt ist es ja am Ende die Kunst für uns als Trainer, dass wir die Kommunikation so simpel gestalten, dass auch der Privatmann mit seinem Pferd gut klarkommt, oder?
Mhm. Ja, genau. Ja, ich glaube, dass man auch ein bisschen gucken muss, was sind die Ziele. Ich habe den Jean-François in der eine Veranstaltung beobachtet, habe ein bisschen mit ihm gequatscht danach. Und für mich war es sehr interessant in der Veranstaltung, weil da wurde ihn von der Publikum gefragt, ob er die eine Übung ändern könnte. Und er hat gesagt, nein, er will halt seine Pferde nicht verwirren damit.
Mhm,
Und das ist etwas, was ich mit meinem Pferd halt in einem Moment gesagt habe, ja, kein Problem, jetzt mache ich das einfach anders. Mhm. Ich glaube, dass wenn man sich limitiert auf der Anzahl an Signalen, die man geben kann, weil natürlich kann man ja nicht so viele Signale geben, wenn du nur Körpersprache nutzt, als wenn du Körpersprache und Stimmsignale nutzt. Ja, dann limitiert man sich auch auf das, was man dem Pferd sagen kann und wie man es halt ändern kann. Mhm. Desto kleiner und komplexer, dass man die Sprache machen kann, desto mehr Kleinigkeiten, dass man ändern kann, dass man das mehr, dass man sagen kann, okay, jetzt mache ich jetzt nicht so, dass halt alle Pferde den Kopf auf den Rücken von den anderen drauf machen, sondern die drei machen es in eine Richtung und die drei in eine andere Richtung. Mhm. Wieso? Weil ich die nicht nur beigebracht habe, dass sie den Trick mal abspielen, sondern ich habe die beigebracht halt, dass sie den Kopf hochnehmen, habe sie beigebracht, dass sie den Kopf rübernehmen und ich habe es beigebracht auf beiden Seiten und jetzt kann ich halt die Hälfte sagen in der Seite und die Hälfte sagen auf der anderen Seite. Weißt du, jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Ey, nichts dagegen. Also ich finde seine Arbeit wirklich super.
Ich fand es super interessant, es war auch sehr beeindruckend, aber es ist einfach irre, wie viele verschiedene Ansätze es gibt. Ja, deswegen habe ich ja das Format hier.
Ja.
Wann hast du denn dann deinen ersten Kurs gegeben? Also ihr seid ja dann auch irgendwann aus Amerika nach hier gezogen, ne?
Mein erster Kurs war in Mexiko mit 13. Das war ein Kinderkurs, den ich gemacht habe mit 6 Kindern. Mhm. Und da habe ich halt Aufhalftern, Führern, hintere Beine verschieben, Seilschwingen, was auch immer, alles da ein bisschen unterrichtet. Und dann habe ich angefangen, nur Kinderkurse zu machen am Anfang. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Erwachsenenkurse zu machen, was nicht ganz gut lief. Weil ich gemerkt habe, dass ich zu viel versuche, das zu machen, was mein Vater macht. Mhm. Ich habe gemerkt, ich muss zu anderen Kunden, ich muss das in anderen Orten machen und ich muss meinen eigenen Stil machen. Die Leute, die Kurse gemacht haben, wie mein Vater, haben von meiner Kurse das Gleiche erwartet, die mein Vater gemacht hat.
Ja, klar.
Und wenn ich angefangen habe, meine eigenen Kunden zu haben und meinen eigenen Stil zu machen, konnte ich das machen, was ich gut mache. Und das war, naja, lustigerweise, Leute ein bisschen verwirren. Ich habe einen Kurs gemacht und dann, da stand einfach nur Kurs. Keine Beschreibung. Weil mein Vater war es immer richtig klar. Bodenarbeitskurs, Horsemanship-Kurs, Basics-Kurs und so weiter. Bei mir stand nur Kurs. Dann kamen die Leute und da habe ich die Leute gefragt, was willst du machen? Und die Leute waren erstmal voll verwirrt, weil die wurden das nie gefragt. Wieso? Weil jeder Kurs hatte schon einfach, was es ist. Und dann die eine Frau kam und hat sich getraut und hat gesagt, naja, ich reite Western und mein Pferd halt soll den Rollball können. Und dann kam die nächste Frau und hat gesagt, naja, ich mache akademisch und ich würde gerne halt, dass mein Pferd ein bisschen besser piaffiert. Und dann kam die nächste und hat gesagt, naja, ich mache eigentlich halt jetzt gerne nur ausreiten, aber ich würde gerne ein paar Zirkustricks machen. Und dann habe ich in den gleichen Kurs alle diese Sachen unterrichtet und die Leute waren halt so aus der Bahn geworfen, weil das war so anders damals. Ne? Jetzt gibt's mehr und mehr davon. Aber damals war es einfach anders. Der Kurs, und es gab richtig viele Leute, die versucht haben, Druck zu machen, dass ich jetzt der Kurs irgendwas nennen muss. Weißt du, die haben gesagt, ja, den Kurs können wir nicht verkaufen, weil die Leute wissen nicht mal, was es ist. Und dann haben gesagt, halt, die sollen einfach kommen. Und dann gucken wir mal halt, was sie machen wollen. Weißt du, und wenn sie reiten wollen, dann reiten wir. Wenn sie Bodenarbeit machen wollen, machen wir Bodenarbeit. Und wenn sie Dressur reiten wollen, machen wir Dressur. Und wenn sie Western reiten wollen, machen wir Western. Und egal. Und dann habe ich angefangen, mehr und mehr bei verschiedenen Leuten zu lernen und zu gucken, dass ich 2-3 Tricks für jede Reitweise hatte. Natürlich bin ich dadurch auch wahrscheinlich nicht der Profi in Dressur oder in Western oder in Working Equitation oder was auch immer. Aber ich kann bei jeder eine von diesen Sachen ein bisschen was sagen. Ich habe bei jeder eine von diesen Sachen 2-3 Tipps. Und das, was das erlaubt hat, ist, dass die Leute zu meinen Kursen kamen und dann ein bisschen sich befreit haben von dieses Ganzes, ich muss das machen. Und es ist ein bisschen so, kein Stil ist mein Stil geworden.
Ja, genau. Ja, schön, also sehr vielseitig und sehr offen.
Ja,
super.
Ja.
Und wie kam es dann, dass du nach Portugal gezogen bist?
Wir sind von Mexiko nach Texas gezogen. In Texas habe ich studiert. Dann wollte ich meine Firma von Texas nach Deutschland bringen, weil in Deutschland waren ja die ganzen Kunden. Das hat einfach Sinn gemacht. Und es hat angefangen, sehr gut zu funktionieren. Und dann irgendwann hat mir per Facebook meine Managerin gesagt, ja, jemand hat da geschrieben, das sollst du wahrscheinlich dir angucken. Und da hat ein junger Stierkämpfer aus Portugal mir geschrieben, hey, ich habe mich entschieden, ich höre mit dem Stierkampf auf und würde gerne meine Pferde verkaufen. Ich habe gesehen, du machst Shows, wahrscheinlich willst du meine Pferde kaufen. Und damals waren meine Pferde noch alle in Texas. Deswegen habe ich ihnen gesagt, naja, ich kann jetzt nicht deine Pferde kaufen, habe keinen Platz dafür. Aber verkauf sie noch nicht, ich komme nächste Woche, dann gibst du mir Unterricht auf deine Pferde und danach verkaufst du sie und machst so ein bisschen extra Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, komm, kein Problem, komm mal her. Dann bin ich eine Woche später da hingegangen und dann seine Mutter hat jeden Tag für uns gekocht. Er hat uns zweimal am Tag Unterricht gegeben, mich und Alex tatsächlich, ich bin mit Alex zusammengegangen, auf seine Stierkampfpferde, wir haben seine Pferde da geritten und da hatte so eine Schubkarrenstier hat uns damit unterrichtet und dann habe ich den zweiten Tag ein bisschen halt mit seinem Pferd ein bisschen geritten und dann habe ich ihn gefragt, halt, wieso er die Zügel so hält, weil er hat die Beine, so viel mit den Beinen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich konnte das ganze Pferd mit den Beinen. Kann ich was ausprobieren? Ich habe gesagt, ja, mach wie du willst. Und dann habe ich den Kopfstuhl weggenommen und habe sein Pferd halt ohne Kopfstuhl geritten. Und er war komplett, also er war außerhalb dieser Welt. Er hat es nicht glauben können, dass ich sein Pferd, ich nur zweimal geritten habe, plötzlich einfach den Gebiss rausgemacht habe und mit dem Zügel um den Hals auf den Stier geritten habe, auf diesen Schubkarrenstier und halt richtig coole Übungen gemacht habe. Wir haben, ich denke, 4-5 Tage jeden Tag Unterricht bekommen und so. Und sobald ich zum Flughafen gegangen bin, um zurückzugehen nach Deutschland, habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, du musst dir Portugal angucken. Ja, cool. Weil ich und meine Eltern waren alle nicht so glücklich in Texas. Es war einfach nicht unsere Kultur. Uns hat wirklich grundsätzlich einfach an Kultur gefällt. Weißt du, Mexiko war ein Land, die so reich ist an Farben, an Geschmack, an Musik, an es ist ein Land, wo die Leute sehr, sehr eng miteinander sind, wo es sehr persönlich ist, wo man sehr viel guckt, dass die Seele auch halt gut geht. Und das ist etwas, was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland und in Texas nicht so gesehen haben. Mhm. Weißt du, mein Vater hat es immer so beschrieben, in Deutschland lebt man zum Arbeiten und in Mexiko oder in Portugal arbeitet man zum Leben. Weißt du? Also du machst so viel, wie du musst. Und es hat natürlich seine frustrierende Seite, aber es war einfach unsere Kultur. Dann habe ich meinem Vater gesagt, du musst dir das angucken. Ja, mein Vater hat irgendwann einen Kurs gehabt, der abgesagt worden ist und ist dann in den Flugzeug eingestiegen und ohne ein Hotel zu buchen, ohne irgendwas geplant zu haben, ist hierher gekommen. Auf dem Flugzeug hat angefangen mit der Person neben ihm zu sprechen und hat der Person gesagt, ich kenne jemanden, der Pferde hat, heute Nacht bleibst du bei mir und morgen zeige ich dir da. Dann ist er bei dieser Person da übernachtet und hat am nächsten Tag halt dazu einen Pferdezüchter genommen und der Pferdezüchter, ich kenne einen Tierarzt, der richtig gut ist und du bist ja auch Tierarzt, ja bleib mal heute bei mir und dann morgen bin ich dahin. Ach, und ist die ganze Zeit einfach bei verschiedenen Leuten da geblieben und dann hat er gemerkt, jupp, das ist es. Er hat meine Mutter dann gebracht für 2 Wochen her und da haben sie entschieden, okay, das ist unseres und sind hierher gekommen. Und ab dem Moment habe ich jeden Winter den Winter hier in Portugal verbracht. Ich bin immer, sobald es kalt geworden ist, in Deutschland habe ich meine Pferde eingepackt und bin hierher gefahren und habe hier den Winter verbracht. Und dann, wenn der Unfall kam, habe ich angefangen, mehr und mehr Zeit hier zu verbringen. Und habe angefangen zu merken, ich brauche einen Ort, wo ich mein Leben wieder aufbauen kann. Genau. Und dann habe ich angefangen, nach Höfen zu suchen. Und wir hatten echt Glück, dass wir das hier gefunden haben. Weil wir haben hier einen Mega-Deal bekommen.
Wann war das?
Das war vor 3 Jahren. Mhm. Genau. Vor 3 Jahren haben wir hier einen Hof gefunden. Naja, wir haben den Hof vor 4 Jahren gefunden. Mhm. Aber alles braucht Zeit in Portugal. Das ist der Nachteil von dieses Arbeiten zum Leben. Die machen nur so viel, wie notwendig ist und Sachen können sehr lange dauern.
Okay. Ja.
Ja, aber das war auch gleichzeitig schon der coole Teil.
Ja. Also vielleicht willst du einfach mal kurz das Konzept von der Anlage hier erklären, für die es nicht wissen.
Genau, also tatsächlich kommt das Ganze ein bisschen so aus dem Unfall heraus, dadurch, dass ich so lange nichts machen konnte. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe kein Geld mehr. Und dann habe ich einen Freund, der mir ja noch einen Sattel geschuldet hat, ich habe ihm einen Trickreitsattel gegeben, habe ich ihm gesagt, hey, du schuldest mir noch einen Sattel, schick mir einfach ein Pferd, also nur, was du so findest. Und hat mir eine richtig schöne kleine spanische Stute geschickt. Und dann, was ich gemacht habe, war, ich habe aus meinem Liegestuhl, weil ich konnte nicht mal richtig stehen,
Also man muss dazu sagen, für alle, die sie wissen, du hattest einen schlimmen Autounfall.
Genau,
das hat nichts mit Pferden zu tun gehabt.
Geisterfahrer hat mich getroffen, genau. Und ich habe aus meinem Liegestuhl eine Schülerin von mir einfach erklärt, wie sie das Pferd starten sollte. Und das war für sie richtig cool, weil sie konnte ein rohes Pferd starten. Und es war für mich cool, weil wenn das Pferd halt gut gestartet worden ist, konnte ich das Pferd verkaufen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant, das könnte ja mit mehreren Pferden machen. Und ich habe dann angefangen, 2 Pferde zu kaufen, 3 Pferde zu kaufen. Und so langsam wurde das zu das, was der Hof hier ist. Wir haben hier einen 4 Hektar Hof mit Halle. Wir haben eine große Küche gemacht, dass man hier Veranstaltungen machen kann. Und wir haben hier einige Schüler, die hierher kommen. Die bekommen alle ein Pferd und bilden diesen Pferd aus ein bisschen unter unserer Beobachtung hier. Und wenn das Pferd ausgebildet ist, dann wird dieses Pferd verkauft. Und das löst 2 Probleme. Drei Probleme. Das Problem, dass ich Pferde nicht selber ausbilden kann. Das Problem, dass viele junge Leute nicht einen Ort haben, wo sie wirklich Erfahrung gewinnen können mit Pferden, wo sie wirklich selber etwas an dem Pferd beibringen können. Und das Problem, dass in Portugal die meisten Pferde sehr schlecht gestartet werden. Und dadurch, dass die Pferde normalerweise sehr schlecht gestartet werden, kaufen die Leute in Deutschland, Schweiz, Österreich die Pferde und dann die Probleme fangen an, wenn die Pferde halt zu Hause ankommen. Und das können wir ein bisschen vermeiden mit das, was wir hier machen, weil wir können die Pferde kaufen und dann können wir die Leute halt warnen, was alles für Probleme haben, gesundheitlich oder vom Verhalten her, oder wir können sagen, nee, das ist nicht ein Kuschelpferd, das ist ein Pferd, das braucht viel Arbeit, aber der hier könnte ein Kinderpferd sein, der könnte ein Pferderpferd sein und so weiter. Und dann weißt du ein bisschen mehr, was du kaufst.
Ja,
genau. Und das ist, was wir ein bisschen hier machen.
Hauptsächlich genau. Lusitanos, oder?
Ja, ich bin ein bisschen so im Hin und Her. Zuerst wollten wir hauptsächlich Lusitanos machen. Dann habe ich angefangen zu merken, dass für viele Leute Lusitano ein bisschen zu viel ist und habe angefangen, wieder ein bisschen mehr Spanier zu holen.
Vielleicht kannst du das kurz erklären, was du damit meinst.
Lusitanos können ein bisschen mehr heißen Blut haben und für viele Leute kann es ein bisschen zu viel sein, dass das Lusitano so viel Energie hat und so viel Arbeit braucht.
Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, es sind die Stierkampfpferde. Ne?
Genau, ich habe das Gefühl, dass mit den Spaniern kannst du ein bisschen mehr, nicht ganz, aber ein bisschen mehr, denn 1-2 Tage arbeiten, dann 1-2 Tage lassen und dann nach 3-4 Tagen kannst du wieder starten, ist alles gut. Denn Lusitano, wenn du jetzt 2-3 Tage nichts gemacht hast, dann musst du ein bisschen aufpassen, weil das ist eine geladene Bombe und wenn du einfach drauf sitzt und denkst, alles geht wie normal weiter, dann kann es dich ein bisschen überraschen.
Sind auch reaktiver, kann man das so sagen?
Ja, würde ich auch sagen. Reaktiver, explosiver wahrscheinlich auch ein bisschen, also die gehen schneller von 0 auf 100. Ich glaube auch, die brauchen einfach mehr, um gesund zu bleiben, mental und körperlich. Ich glaube, dass wenn du jetzt ein Lusitano wirklich halt körperlich und mental gesund lassen möchtest, musst du schon jeden Tag mit denen arbeiten. Das ist nicht ein Pferd, du halt 3-mal die Woche arbeitest. Ich glaube, mit den Spaniern ist es ein bisschen einfacher, das zu machen. Denn jetzt einfach jeden anderen Tag zu arbeiten, dann ist alles reicht, ist genug. Und deswegen habe ich angefangen, wieder ein bisschen mehr zu Spanien zu gehen. Jetzt kommt aber das Problem, dass die Leute halt einfach ein Lusitano wollen. Also sobald sie Spanien hören, sagen sie, nee, ich will ein Lusitano. Und da bin ich jetzt ein bisschen so am Hin und Her überlegen, wie kann man das alles machen. Genau, ich spreche auch sehr gerne und sehr viel mit den Züchtern und versuche auch da ein bisschen zu gucken, halt welche Linien, welche Arten von Pferden könnte da die richtigen sein und so weiter. Ja.
Und dann gibst du aber auch noch europaweit Kurse?
Naja, ich habe jetzt ziemlich lange keine Kurse gegeben. Nach dem Unfall habe ich aufgehört, Kurse zu geben, weil es einfach nicht mehr möglich war, so zu reisen und den ganzen Tag da zu stehen. Ich habe versucht, Kurse aus meinem Liegestuhl zu geben, aber das ist sehr schwierig, weil ich war immer sehr involviert. Ich bin mitgelaufen, ich habe mir alles von nah angeguckt, ich habe die Hand von der Person genommen, habe gesagt, die Hand hier, oder ich habe versucht, die Übungen von dem Boden auszumachen für die Person, dass die Person spürt, was jetzt das Pferd machen soll und so weiter. Und es war sehr schwierig für mich und sehr frustrierend für mich, in der Ecke da gefesselt zu sein. Und deswegen habe ich aufgehört, Kurse zu geben. Jetzt gerade habe ich ein bisschen mal wieder ein bisschen so gestartet, mal ein bisschen hier, mal ein bisschen dort, ein bisschen was, aber nicht in der Ausmaß, wie ich das früher gemacht habe. Früher habe ich wirklich 6-7 Monate Kurse, Tour gegeben, jeden Tag Kurs, also schon ziemlich intensiv. Und jetzt mache ich es ab und zu mal noch ein bisschen, aber nicht mehr in der Ausmaß.
Aber ihr habt Veranstaltungen auf der Anlage hier?
Genau, wir machen hier so eine Woche, zwei Wochen Kurse. Mhm. Und wir haben ziemlich kreativen verschiedenen Sachen. Jetzt zum Beispiel der erste Kurs am Anfang des Jahres. Dieses Jahr haben wir sogar zwei verschiedene, eine, die ich gebe und eine, die Tanja gibt. Und das, was wir da machen, ist Jungpferdekurse. Mhm. Das heißt, die Leute bekommen wirklich unsere untrainierte Lusitanos und helfen uns, sie zu starten. Mhm. Wir haben auch eine Pferdeshopping-Kurse dieses Jahr nochmal. Das ist auch richtig spannend.
Das heißt was?
Das heißt, lernen, wie Pferde zu kaufen.
Okay.
Weil es ist wirklich ziemlich interessant für mich, dass das eine riesige Entscheidung ist, die Leute in ihrem Leben machen. Die meisten Leute kaufen nicht jetzt 20 Pferde im Jahr. Und trotzdem macht man es sehr, der hat mir gefallen.
Intuitiv. So, ja, der ist zu mir gekommen, ich habe mich verliebt.
Ja, genau. Der hat mir die Hand ein bisschen gerochen und jetzt bin ich verliebt. Mhm. Was okay ist. Aber die wenigsten Leute machen sich Gedanken über sehr viel, bevor sie das Pferd gekauft haben. Und was ich da in diesem Kurs mache, ist, wir gehen wirklich Pferde kaufen. Also die kommen mit mir in den Pickup und wir gehen von Hof zu Hof und wir gehen einfach Pferde kaufen. Wir haben schon mal auch sogar den Anhänger mitgenommen und haben einfach Pferde gekauft. Wir gehen nach Spanien, wir gehen hier in Portugal und ich bringe die Leute ein bisschen bei, okay, du musst auf diese Krankheiten gucken, du musst auf diese Papierprobleme gucken, du musst auf diese legale Probleme gucken, du musst auf diese Extrakosten, die kommen, gucken, die meisten Leute dir nicht sagen, du musst auf diese Linien gucken, du musst auf diese Arten von Höfen gucken, du musst auf diese Preise gucken, du musst auf was auch immer und dann gehen wir durch die ganze Sache. Und dann gehen wir in die Praxis. Ein Tag Theorie und dann danach gehen wir einfach 4-5 Tage, ich weiß nicht mehr ganz genau, gehen wir einfach jeden Tag Pferde kaufen zu den verschiedenen Höfen und gucken einfach, dass wir die Leute sehen ein bisschen, wie ich Pferde kaufe, aber dass die auch halt mal selber gucken. Also wenn ich schon ein bisschen weiß, okay, der hat Interesse an sowas, dann fange ich an, der Plan für den Kurs so zu machen, dass wir auch diese Arten von Pferde auch sehen und dass wir halt auch ein bisschen unterschiedliche Arten von Pferden sehen. Dieses Jahr werden wir uns Sorayas angucken, günstigere Lusitano-Händler, teure Lusitano-Züchter, historische Züchter, neue Züchter, Sportzüchter, traditionelle Züchter. Dann gehen wir auch ein bisschen in Spanien, nach Sevilla und gucken ja auch dort so richtig massive Händler, ne? Händler mit 300 Pferde, 400 Pferde, wo du wirklich alles Mögliches findest. Dass die Leute ein bisschen einfach gucken, cool, wie es so funktioniert. Und für mich ist toll, weil ich bin sowieso immer auf der Suche nach guten Pferden für den Hof. Dann kann ich wirklich, also es ist nicht nur ein wir tun so als ob, sondern wir gehen wirklich Pferde kaufen.
Schön. Und du hast gerade was von einem Buch erzählt. Hast du schon ein Buch geschrieben oder bist du
genau
dabei?
Genau. Nee, ich habe ein Buch geschrieben, der heißt Entstehung in der Sprache. Und es ist wirklich mit dieser Idee gebaut. Halt, wir können jetzt nicht die Sprache des Pferdes sprechen. Die Pferde können nicht unsere Sprache sprechen. Wie baut man eine neue Sprache, die halt zu den beiden da passt? Ein Teil der Buch ist ein bisschen theoretisch geschrieben, was könnte alles möglich sein. Es spricht auch ein bisschen über Studien und über Verhalten und so weiter und was alles möglich sein sollte eigentlich. Und dann der zweite Teil des Buches ist ein bisschen mehr halt, wie kann man das wirklich dahin bringen? Wo fangen wir an? Natürlich gibt es noch viel mehr, die man machen könnte, aber irgendwo muss man anfangen. Ne? Ja, okay. Also mir wurde tatsächlich in einem Podcast vor ein paar Tagen tatsächlich gefragt, wie viele Wörter das ein Pferd lernen kann. Und das ist interessant, weil jetzt gerade ist es nicht so hoch, aber in meiner Meinung nicht, weil die Pferde das nicht können, sondern weil wir das einfach bis jetzt nicht so viel gemacht haben. Wir haben halt, wie gesagt, sehr viel gefuscht und nicht sehr viel uns konzentriert, dass wir wirklich einen Pferde-Wörterbuch bauen, wo das wirklich übersetzbar ist von dieser neue Sprache, die wir bauen auf die Menschensprache. Und deswegen die Antwort dann war halt jetzt gerade 112 oder so ist, ich glaube, der Rekord an Signalen, die ein Pferd lernt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gar kein Problem sein soll, 250 Signalen ein Pferd beizubringen. Und das ist eine coole Anzahl aus einem Grund. Da ist, wo das Ganze, wo eine richtige Sprache anfängt, weißt du, bei diese 250 Wörter. Da ist, wo du anfängst, wirklich Tausende und Tausende und Tausende und Tausende von Möglichkeiten zu haben, was du alles sagen kannst mit 250 Wörtern. Weil wenn du das alles multiplizierst, die Arten von Sätzen, die man bauen könnte mit 250 Wörtern, ist halt astronomisch. Mhm. Und deswegen ist das halt eine Zahl, die hört sich für manche groß an, für manche klein an, aber ist auf den Zahl, auf den wir streben sollten, ich glaube. Und eine Zahl, die ich glaube, ist nicht unrealistisch. Hunde können es.
Ne? Ja, also ich glaube, Pferde sind intelligenter, wie viele denken. Die ja. Anja Krüger-Degner kennst du bestimmt, oder? Mhm. Das ist die Dame mit dem Border-Collies ja. auch. Und die hat mit dir auch im Podcast gesagt, dass die Pferde, also ihre Pferde auf jeden Fall mehr als 20 Vokabeln beherrschen. Ne? Also die hat immer so eine Ansprache, die sagt immer und dann Galopp. Und, ja. oder den Namen. Berti, Galopp, Berti, Stopp. Ne? Ja. Damit sie erst eine Ansprache hat und dann sie das Signal sendet. Und ich finde es total super. Ich habe mir jetzt vor 2 Jahren überlegt, dass ich immer ein anderes Signal habe, schnalztechnisch, wenn die Hinterbeine kreuzen. Mhm. Also in allen Seitengängen, in der Vorhandwendung, weil die Hinterbeine kreuzen ist ja eine andere Bewegung. Also wir schicken das Pferd vorwärts, wir halten das Pferd an, wir wenden die Schulter ab. Ja. Aber meine Idee war so, um die Hinterhand zu aktivieren oder zum Beispiel aus dem Rückwärts ins Zeitpass gehen. Das ist ja eine Veränderung der Fußfolge. Ne? Das haben wir bei uns im Sport zum Teil. Wir haben anhalten, rückwärts, Sidepass, Turn, raus. Wenn du ganz verschiedene Signale hast, ist das relativ simpel fürs Pferd. Wenn du aber fürs Rückwärts und Seitwärts das gleiche Schnalzen hast, klar kann man sagen, der muss an den Höfen stehen, aber in der Stresssituation am Turnier ist das immer schwierig. Ne?
Ja, ja, und nicht nur dann. Also ich glaube, sobald man anfängt, halt die gleiche Signal für 2 unterschiedliche Sachen zu nutzen, da fangen die Probleme an. Also das ist der Start vom Ende, weil das ist der Beginn von einem Durcheinander, die das Pferd frustriert. Und dann aus dieser Frustration fängt das Pferd einfach, okay, ich gebe einfach so den Druck nach, wo auch immer du es mir schickst, und ich höre einfach auf zu hören auf die Signale.
Ja, ja.
Und da ist die ganze Sprache-Ding geklärt. Also da musst du nicht mal wirklich... Das ist der Moment, wenn es mehr oder weniger egal ist, ob die Leute jetzt halt schnalzen oder nicht schnalzen oder machen oder nicht machen. Und mit den meisten Pferden, die ich bis jetzt in die Hand hatte, ist mehr oder weniger egal, ob du jetzt geschnalzt hast oder nicht. Du könntest das alles ohne machen, weil das Pferd nicht am Zuhören war auf die Signale, weil die waren sowieso alle durcheinander. Was soll das Pferd da überhaupt halt... Es hat ehrlich gesagt mehr Probleme als Benefits gebracht, weil das Pferd dann mehr durcheinander ist, als wirklich was verstanden hat davon.
Du hast ja gesagt, ihr macht 4 Jungpferde hier. Wie fangt ihr denn so die Jungpferde an? Also klar, am Boden, gerade wenn die hier vom Feld kommen. Ne? Aber vielleicht kannst du einfach mal so grob einen Zeitraum durchspielen. Wenn ihr jetzt einen Jungen vom Feld bekommt, der wollte tendenziell irgendwann verkaufen, angeritten. Wie sieht dann so ein Plan aus?
Ja, das Wichtige hier ist, dass das Pferd halt, ob es von jemand von uns oder von einem Praktikant oder einem Schüler trainiert wird, dass das Pferd gut trainiert wird. Das heißt, ich versuche dann nicht zu viel an der Zeit zu gucken, weil wenn es ein Schüler ist, der ein bisschen mehr Zeit braucht, um das beizubringen, dann gebe ich die Zeit, sodass es nicht ein Pferd wird mit Problemen, die wir dann verkaufen. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel ein Pferd selber gemacht und da habe ich schon gemerkt, halt, es braucht mir eine Woche, ungefähr 2 Wochen, bis das Pferd alle die Basic-Signale verstanden hat. Damit meine ich jetzt die Basic-Signale, was er tun soll und wie er es gemacht hat. Das heißt, die Feedback-Signale wie halt gut, brav, non, also richtig gemacht, fast richtig gemacht, falsch gemacht, ganz falsch gemacht. Und Signalen wie hintere Beine bewegen, zu mir und weg und schneller und langsamer und Schritt und Trab und Galopp und rückwärts und Richtungen auch und so weiter. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich die Stimmsignal richtig, richtig gut und scharf gemacht habe, für links und rechts, für Stopp, für rückwärts, für schneller, für langsamer, denn wenn ich mich auf ein Pferd draufsetze, ist es viel einfacher. Ich habe den Fuego tatsächlich, leider wurde der Experiment beim Reiten ein bisschen von der Unfall unterbrochen. Aber die 5 Mal, die ich ihn geritten habe, habe ich ihn ohne Zügel und ohne Sattel angeritten, weil das Regel mit dem Fuego war kein Seil. So dass ich sicher bin, dass er die Übung macht, weil er die Stimmsignale oder die visuelle und Stimmsignale verstanden hat und nicht nur, weil er den Zügel gefolgt hat oder den Seil geweicht hat. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mich draufgesessen und dann habe ich ihn einfach Schritt gesagt und er hat angefangen, schneller zu laufen und schneller zu laufen und schneller zu laufen, dann habe ich einfach langsamer gesagt und ist er wieder langsamer gegangen. Und dann habe ich so der Spannung fürs Buckeln halt komplett weg gehabt. Dann habe ich halt den Trab gesagt und das Gleiche wollte schneller gehen, hat angefangen, die Balance zu verlieren, habe ich einfach langsam gesagt mit der Stimme. Ich konnte nicht ihn langsamer machen mit den Zügeln. nicht nur, weil ich keine Zügel hatte, sondern weil auch, wenn ich die Zügel drauf gehabt hätte, hätte sie sowieso nicht verstanden.
Ja, ja.
Aber dann habe ich gemerkt, wieso machen die das nicht immer so? Also, wenn du das Pferd schneller und langsamer machen kannst mit der Stimme und dich draufsetzt, du musst nicht mehr die Zügel ziehen. Mhm. Also, du sparst dir so viele Probleme später im Training, weil du am Anfang nicht ziehen musst, weil du das Pferd einfach langsamer machst mit der Stimme. Mhm. Punkt. Mhm. Uns ist es hier passiert vor einem Jahr mittlerweile. Der Einschüler hat das Pferd halt beigebracht, dieses Stopp, so richtig auf den Punkt, und wir machen es richtig, bis das Pferd es wirklich super automatisch macht. Das ist eine Sache, die wir wollen, das Pferd soll nicht mehr denken, das soll nur reagieren. Und da hat er sich über das Pferd drüber gelegt, um anzureiten, und das Pferd hat sich angefangen zu spannen, hat einen Sprung gemacht, und beim Springen hat der Schüler geschrien, no, und das Pferd landet mit alle vier auf dem Boden und bleibt stehen. So, außen buckeln, ein Sprung und stehen bleiben.
Sofort reguliert, ja.
Sofort reguliert. Und da haben wir angefangen zu merken, boah, also das würde so viele Probleme lösen. Mhm. Ich würde nicht mehr ein Pferd anders starten. Ich würde erstmal gucken halt, und das dauert nicht lange, weißt du, wenn du wirklich dann arbeitest und du von Anfang an ein bisschen klar bist, dann in 2-3 Wochen hast du die Stimmsignale so gut, dass das Pferd weiß halt, welche Art von Traben das du möchtest. Und dann, wenn du drauf sitzt, dann sagst du das Pferd einfach nur, dass es langsam traben soll und nicht schnell. Mhm. Und dann hast du nicht das Problem, dass das Pferd anfängt zu rennen.
Mhm. Also, okay. Mhm. Ja, wir haben ja als Westernreiter andere Probleme. Also bei uns ja eher umgekehrt. Die Pferde wollen ja nicht laufen. Das heißt, wir müssen die vorwärts schicken. Mhm. Aber da sind wir wieder beim Lusitano. Wenn der einmal anfängt zu laufen und Fluchtmodus ist, verlässt er dich mental.
Ja,
muss man wieder gucken, was man für Pferde hat. Ne?
Ich habe angefangen, dass bei 1-2 Kursen und Unterrichtseinheiten und so, habe ich angefangen auch zu versuchen, dieses langsamer auch zu nutzen. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist, wenn ich das mit dem Lusitano zum Beispiel mache, der geht natürlich schon von alleine schnell. Mhm. Aber ich bringe ihn trotzdem bei, was das Wort für schnell bedeutet. Mhm. Sodass ich kontrollieren kann, wenn er schnell geht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das umzudrehen und zu sagen, okay, jetzt machen wir das bei diesen langsamen Pferden, Pferde, die halt jetzt ein bisschen Energie verloren haben. Wir bringen die bei, langsam zu gehen. Mhm. Aber nicht, weil die langsam gehen sollen, das tun sie sowieso schon immer. Sondern dann kann ich die sagen, wenn dürfen sie langsam gehen. Und wenn ich jetzt wechsle zwischen schnell und langsam immer wieder hin und her, dann fängt das Pferd an, mehr und mehr schnell zu laufen, weil es weiß, dass es nicht immer schnell laufen muss. Ich bin nicht immer am Treiben vorwärts, sondern ich sage, jetzt brauche ich einen Moment, wo er schnell geht, okay, jetzt kannst du wieder langsam gehen. Mhm. Und dann fängt das Pferd immer mehr und mehr und mehr schneller zu gehen, weil es am Warten ist, dass ich wieder Signal für langsam gebe, sodass es wieder langsamer gehen kann. Mhm. Ja, weil das Pferd halt die Signale so gut verstanden hat, dann kann ich dann kontrollieren, wann er schnell geht und wann langsam.
Ja, ich sag ja immer, tendenziell arbeitet man ja immer ein bisschen gegenteilig. Also den hektischen Lusitano arbeiten wir zu ruhig, den faulen Quarter arbeiten wir ein bisschen vorwärts und dann verkaufen wir dem faulen Quarter das als positiver, wenn er schön vorwärts läuft, kriegt er eine Pause.
Ja.
Aber er darf natürlich nicht in dem Moment, wo er vorwärts läuft und nach der Pause fragt, die Pause bekommen, weil dann verlieren wir ja wieder die Vorwärtstendenz. Es ist ja immer, man hat zu viel Vorwärtstendenz oder zu viel Rückwärtstendenz. Jetzt so ganz grob gedacht.
Aber da hast du nochmal dieses Gegenteil gesehen. Weißt du, das Gleiche, was ich vorher meinte, mit halt, wenn ein Pferd schnell beibringst, dann bringst du auch langsam bei. Mhm. Genau das gleichzeitig, das Gleiche halt, wenn ich jetzt ein Pferd sehe, ein junges Pferd, die ich jetzt ausbilden möchte, dann gucke ich halt, wovon hat er zu viel. Mhm. Und dann versuche ich das Gegenteil beizubringen. Mhm. Der Lusitano hier hat weicht zu viel und bleibt nicht neben mir. Mhm. Okay, dann arbeiten wir, dass er näher kommt. Mhm. Der Lusitano da klebt zu viel bei mir und ist immer ein bisschen drängelig. Okay, dann arbeiten wir, dass er eine Distanz baut und so weiter.
Mhm. Immer ein bisschen im Gegenteil und auch das Unangenehme angenehm machen, sage ich immer.
Ganz genau,
also,
ja.
Mhm. Falsch ignorieren, richtige belohnen. Ne? Ja, sehr schön. Ja, ich habe gesehen, ihr reitet hier viel im Kappzaum, habe ich das richtig gesehen? Also macht er am Anfang gewisslos?
Ich habe... Für mich ist der Gewiss zu wertvoll, um den zu versauern mit Basics. Mhm. wenn du ein junges Pferd reitest und etwas schief geht und immer mal geht was schief, weil man ist am Lernen, dann muss man halten. Mhm. Und ich würde viel lieber auf einen kolumbianischen Busal, Sidebull, Cavesson, Sidebull ziehen. Mhm. Und dass das Pferd ein bisschen darauf abgestumpft wird, wenn ich jetzt falsch gezogen habe oder so weiter. Als das auf den Gebiss zu machen. Und dann ist das Pferd entweder auf den Gebiss abgestumpft oder hat Angst vor dem Gebiss, weil ich einmal halt fester ziehen musste, was auch immer. Und dann, wenn ich eine Piaffe machen möchte und ich wirklich eine genauere Werkzeug brauche, muss ich denn weg von dem Gebiss auf eine gebisslose Werkzeug, die wahrscheinlich ein bisschen ungenauer ist. Das ist komplett verkehrt in meiner Meinung. Ja, ich brauche den Gebiss nicht, um das Pferd zu stoppen, um das Pferd zu lenken, um das Pferd einen Schulterrein beizubringen. Da ist es in meiner Meinung gar nicht notwendig, ein Gebiss zu haben. Aber für eine Piaffe kleine Details zu korrigieren, finde ich das schon, kann besser sein als eine gebisslose Werkzeuge. Nicht immer. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel schon Pferde geritten mit dem Bosal, die ziemlich hoch trainiert worden sind mit dem Bosal und die konnten genauso fein und genauso gut. Aber in allgemein, ich glaube schon, dass es manchmal ein bisschen einfacher ist, kleinere Signale zu geben in den Gebiss auf diesem hohen Niveau. Mhm. Und es macht in meiner Meinung keine Sinn, sich so ein wertvolles Werkzeug zu versauen für links und rechts oder Stopp.
Ja. Ja, sehr schön. Da habe ich noch eine Frage, da du dich ja jetzt mit den Spaniern und Lusitanos sehr gut auskennst. Was sagst du zum Wachstum? Ich meine, jetzt mal die Frage, wann reiten wir sie an? Kriegen sie eine Pause?
Das ist jetzt gerade ein heißes Thema.
Man sagt ja auch, die Quarter sind Frühentwickler, was auch totaler Quatsch ist, weil die sehen einfach sehr früh muskulös aus, weil die sehr viel Muskeln haben. Aber sie sind überbaut, die Fugen sind offen und die verändern sich von 3- bis 5-jährig auch nochmal komplett. Also.
Ich habe dieses Thema sehr, sehr, sehr tief studiert in der Universität. Mhm. Weil die Lehrerin dort war ein bisschen frustriert von den ganzen Sachen, die jetzt gerade halt über Anreizzeiten gesagt werden. Einreizzeiten. Mhm. Vor allem im Western-Bereich.
Ja, ein Riesenproblem, keine Frage.
Genau. Es gab einen großen Problem und das war ein sehr großes Missverständnis. Es werden sehr oft Sachen gesagt, die sich richtig anhören, aber nicht unbedingt stimmen. Jetzt zum Beispiel. Die Knochen sind noch nicht fertig ossifiziert von ein 2,5-3-jähriges Pferd. Und deswegen soll man die Pferde nicht reiten. Mhm. Aber die Frage ist, wieso nicht? Mhm. Wieso soll man ein Pferd nicht reiten, die noch nicht fertig ossifiziert ist? Da hat bis jetzt niemand halt was gesagt dazu. Ja, die Zähne sind zu weich oder da hat sich auch noch nicht fertig das Pferd entwickelt. Ja, okay, gut, aber das heißt, dass man jetzt nicht Sliding Stops machen sollte, jeden Tag, 20 Mal am Tag mit einem 3-jährigen Pferd. Das heißt nicht, dass es nicht angeritten werden soll. Ja, ja. Anreiten ist ja nicht halt 50 Runden Galopp machen, jeden Tag in beide Richtungen, ne? Mit dem Reiter drauf. Tatsächlich habe ich das bis jetzt so gelernt. Diese Lehrerin hat 2 Studien gebracht. Die eine Studie hat gesagt, man soll das Pferd so spät wie möglich anreiten, weil es die Sehnen halt kaputt macht. Und was diese Studie gesehen hat, ist, dass wenn man ein Pferd reitet vor, ich glaube, 4,5 Jahre oder irgend sowas, also ziemlich spät, dann hat man halt Sehnenprobleme. Dann hat sie uns eine andere Studie daneben gelegt, die gesagt hat, man soll das Pferd bevor 2,5 reiten. 2,5, ja. Also auf jeden Fall vor 4, weil mit 4 sind die Knochen fertig ossifiziert und wenn der Körper des Pferdes nicht mehr Gewicht bekommt, bevor die Knochen fertig ossifiziert sind, dann ist die Knochendichte schwächer, als wenn das Pferd Gewicht davor bekommen hat. Und das war richtig lustig, weil es waren 2 Studien, die beide mehr oder weniger recht hatten und genau das Gegenteil gesagt haben. Und deswegen glaube ich, dass die Leute angefangen haben, diese Sehnenstudien zu nutzen und zu sagen halt, wir verschieben das Problem ein bisschen nach hinten und sitzen uns einfach später drauf, weil wir fühlen uns besser, weil es ist schöner. Und nicht halt, was macht wirklich Sinn für das Pferd. In meiner Meinung ist halt, so früh wie möglich drauf sitzen, so spät wie möglich arbeiten. Weil du willst ihr Gewicht drauf machen, so früh wie möglich, dass die Knochen des Pferdes, die sich gerade noch am entwickeln sind, wenn es schon 4 ist, ist es schon zu spät. Es muss vor 4 sein. Wenn du vor 4 dich drauf sitzt, dann sagt der Körper des Pferdes, ach du Scheiße, da kommt mehr, als wir gedacht haben. Es muss stärker sein. Und dann wird die Knochendichte halt stärker. Und dann danach, wenn das Pferd 17 wird, 20, dann hast du weniger Osteoporose-Probleme. Das Problem ist, dass heutzutage passieren die Veränderungen so schnell. Weißt du, es ist vor 5 Jahren, dass die Leute angefangen zu sagen, oh was, du sitzt auf ein 4-jähriges Pferd drauf. Nee, das geht gar nicht. Das Pferd soll erst mit 7,5 angeritten werden, weißt du? Und das Problem davon ist, dass alle diese Leute, die das sagen, haben noch nicht 2-3 Pferde angeritten und bis 20 Jahre alt geritten.
Ja, ja, klar.
Ja, die meisten. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie gemerkt, dass da ganz viele Probleme kommen später, die gekommen sind, weil das Pferd zu spät angeritten worden ist. Das heißt, zu spät anreiten hat genauso viele Probleme wie zu früh anreiten. Weißt du, wenn man es falsch macht.
Ja, wenn man es falsch macht, ist immer falsch.
Genau, wenn man es falsch macht, ist sowieso falsch. und deswegen, was wir hier versuchen zu machen, ist, wir reiten die Pferde normalerweise mit 3 an. Mhm. Ja, ziemlich, wenn sie 3 geworden sind, sitzen wir drauf, wir gehen ein bisschen Schritt, wenig Trab, fast gar kein Galopp, wenn möglich gar kein Galopp. Und dann, wenn das Pferd anfängt 4 zu werden, fangen wir ein bisschen mehr zu arbeiten. Ja. Aber mit 3 setzen wir uns auf jeden Fall drauf, ein bisschen ausreiten, so viel geradeaus gehen wie möglich, nicht zu viele Kreise, nicht zu viel trocken stoppen und so. Ja. Also wir üben schon ein bisschen, dass das Pferd stoppt auf den Punkt, aus Sicherheitsgründen. Aber wir versuchen das jetzt nicht zu viel zu üben als Übung.
Wir haben auch nicht diese 1000 kleinen Wolken, die dann viele Bodenarbeit
machen. Wir machen sehr viel rückwärts zum Beispiel, rückwärtslaufen. Wir finden rückwärtslaufen richtig gut, weil es nicht so viel Belastung ist für die Sehnen. Aber das Pferd muss super viel Balance lernen, muss super viel mit dem Körper spielen. Ja? Wir üben sehr viel Slaloms, aber auf lange Linien. Wir üben sehr viel, dass das Pferd zum Beispiel Seitengänge machen kann. Aber jetzt nicht unbedingt halt schwer arbeiten auf die Seitengänge, sondern es einfach weiß, was bedeutet Schulterrand, was bedeutet Travel, was bedeutet Traversal.
Aber das lernen wir dann erst vom Boden, bevor es unterm Sattel macht.
Mach mal, ja, mach mal. Es kommt ein bisschen drauf an. Mache für den Lernen vom Reiten direkt, mache lernst du erst vom Boden und dann vom Reiten. Es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt darauf an, wie lange, dass wir jetzt denken, dass wir mit diesem Pferd warten müssen. Ne? Wir bekommen natürlich Pferde von den Fell, die richtig gut sind, aber super dünn. Und dann denken wir, boah, das ist noch ein bisschen zu schwach, da wollen wir schon, dass er ein bisschen stärker wird, bevor wir drauf sitzen. Dann bekommen wir andere Pferde, die halt wir sagen, okay, er wird erst nächsten Monat 3, aber der sieht einfach super fest aus vom Körper. Ja. Komm, wir setzen noch ein bisschen drauf und dann geben wir eine Pause. Ja. Weil diese Pferde oft muss man danach mit 3, 3,5 eine Pause geben, weil die bekommen halt Schmerzen von der schnelle Wachstum am Ende. Mehr als jetzt, wenn sie 2,5 sind oder 3. Und dann sagen wir noch, ja, dann reiten wir ein bisschen an jetzt und dann geben wir das Pferd danach eine Pause. Dann kann er auf dem Feld wieder gehen oder wir lassen ihn einfach halt mit Handarbeit und Bodenarbeit für eine Weile sein. Mhm. Ja, genau.
Ja, ich meine, das sagen einem ja auch die Pferde, ne, ob sie ready sind oder nicht. Also wir machen das auch so, wir reiten im Frühjahr dreijährig an, wir gehen viel ausreiten und dann kriegen die den ganzen Sommer nochmal Pause.
Ja.
Ne? Das ist einfach. Und es geht ja auch darum, das Lernen zu lernen. Gerade wenn die vom Feld kommen, ne? Das sind ja schon kleine Wildpferde. Die müssen lernen, sich zu konzentrieren, sich zu entspannen, sie respektieren, Vertrauen und Respekt.
Die ein Kommentar, den ich einmal gehört habe, ist halt, ja, ein dreijähriges Pferd ist ja ein Kind. Ein Kind anzureiten ist ja doch nicht okay. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen zu überlegen und habe ich gedacht, naja, ich finde es noch weniger okay, einem jungen Pferd zu sagen, unsere Beziehung ist vom Boden aus. Mhm. Und plötzlich, wenn er 5 ist oder 6 oder 7, wenn er ein erwachsenes Pferd ist und er ein Bild hat von wie das Leben sein soll und was okay ist und was nicht okay ist, plötzlich sitzt du dich drauf. Mhm. Wenn du dich drauf sitzt auf ein junges Pferd, ist es lustig, es ist spielend.
Genau,
weißt du sitzt dich drauf und wir haben ganz viele Pferde hier, die gucken nach oben und hihi und dann gehen sie ein bisschen vorne. Wenn sie buckeln würden, buckeln sie lustig. Nicht halt wütend oder sehr selten wütend oder die wollen dich wirklich abwerfen oder was auch immer, sondern wenn sie buckeln, ist halt, hi, du bist da oben drauf und dann machen sie einen Hasenhoppeln durch die Halle oder was auch immer. Aber es ist lustig. Mhm. Und ich glaube, dass der Vorteil, das so zu machen, ist, dass das Pferd lernt beim Spielen. Mhm. Und dann später, wenn er erwachsen ist, sagt er, ah ja, das war dieses Spiel, weil er halt das schon von Anfang an so kennengelernt hat. Es gibt so eine Zeit zwischen so 2,5 und 3,5 in der Entwicklung von dem Gehirn eines Pferdes, wo das Pferd lernt halt, was ist okay, was darf sein, was darf nicht sein, was ist komisch, was ist nicht komisch, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und das ist deswegen haben die Hengste zum Beispiel vor allem in diesem Alter so diese Spielphase, wo sie anfangen ein bisschen zu testen und sie anfangen ein bisschen zu gucken, okay, jetzt weiß ich, was nicht erlaubt ist, aber was passiert, wenn ich es doch mache, weißt du? Und dann die meisten Leute nehmen das Pferd das übel, aber das ist einfach das Pferd ein bisschen sich am Rand tasten halt, was ist okay, was ist nicht okay. Und ich finde es richtig schlau, in diesem Alter zu sagen, Jetzt setzen wir das einfach drauf, sodass du verstehst, dass das okay ist. Mhm. Und dann später halt, das ist nicht mehr ein Problem. Wieso? Weil es war immer okay.
Ja, halt das spielerische Lernen, ne? Mhm. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ja, sehr schön. Gut, dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Mhm. Und zwar, wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Wie würde ich gerne leben, wenn ich ein Pferd wäre? Ich mag Komfort. Ich denke, ich wäre jetzt kein Pferd, die jetzt gerne draußen auf die Pampa sein würde. Ich glaube, ich würde gerne irgendwo sein, wo komische Sachen passieren die ganze Zeit, wo etwas Neues passiert, wo etwas nicht Außergewöhnliches, ist wahrscheinlich das bessere Wort, ständig am Passieren ist, wo das Leben ein bisschen interessanter ist und nicht zu gleichmäßig.
Okay.
Genau. Ich glaube schon. Ja, ich würde gerne einen Trainer haben, der halt irgendwelche anderen Ideen hat. Mhm. Und ich glaube, dass ich deswegen wahrscheinlich auch so mit meinen Pferden arbeite, wie ich arbeite, weil das ist auch, wie ich selber gerne lernen würde. Suche ich auch die Art von Pferde für mich, die ich suche. Ich habe aufgehört, Pferde zu kaufen und sagen, das ist mein Pferd. Mhm. Ich kaufe das Pferd, ich arbeite mit das Pferd, ich lerne das Pferd kennen. Und nach ein Jahr oder zwei sage ich, okay, das ist mein Pferd. Ansonsten verkaufe ich das Pferd und erlaube ich das Pferd die Möglichkeit, der richtige Besitzer zu finden. Mhm. Weil nicht nur, weil wir uns mögen, heißt, dass wir gut zusammenpassen. Mhm. Das Pferd mag mich mögen und ich mag das Pferd mögen, aber wenn das Pferd ganz andere Ziele hat, eine andere Art von Leben leben möchte als ich, dann können wir sowieso nicht zusammen halt was bauen. Mhm. Aber wenn das alles passt, und dann wird es irgendwann mein Pferd. Mhm. Und das mache ich, weil ich würde auch gerne, wenn ich jetzt ein Pferd sein würde, auch diese Möglichkeit haben, dass ich ein bisschen zu den richtigen Trainer komme, dass ich jetzt nicht, also für mich das Schlimmste wäre, ein Ausreitpferd zu werden, die jeden Tag einfach ausgeritten werden. Das würde für mich halt irgendwie gar nicht.
Okay. Ja. Gibt es ein besonderes Pferd in deinem Leben, was dich geprägt hat?
Einige, ja. Jedes Pferd hat mir ein bisschen was anderes beigebracht. Meine Stute Juana. Mhm. In Texas hat mir beigebracht, dass Ernst nicht unbedingt schlecht ist. Mhm. Also diese ernste Pferde könnt ihr richtig viel beibringen. Sie hat mir beigebracht, dass nicht nur, weil du drauf sitzt und du etwas sagst, heißt, dass das Pferd halt machen muss, sondern du musst halt schon genauer sein, über was du möchtest. Mhm. Und dann mit dem Smokey habe ich gelernt, dass es unterschiedliche Arten von Beziehungen gibt, weil wir haben super gut zusammengearbeitet, aber er ist nicht mein bester Freund. Mhm. Weißt du? Also wir konnten
Geschäftsbeziehung.
Ja, genau, Geschäftsbeziehung, ja genau. Aha. Er wird bezahlt, ich bezahle, wir sind alle glücklich, weißt du? Er macht die beste Show, ich sehe gut aus vor die Leute, weil das Pferd neben mir macht richtig cool, aber das ist Geschäft. Mhm. Fuego hat mir beigebracht, halt, wie um eine gute Beziehung zusammen zu haben, muss man nicht unbedingt der Sanfte sein. Man muss nur fair sein. Mhm. Genau. Ja. Und Alegre, ein anderes spanisches Pferd, das ich früher hatte, hat mir beigebracht, das, was ich vorhin gesagt habe, nicht, weil wir uns gegenseitig mögen, heißt, dass wir unbedingt zusammengehören.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Genau. Ja, dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Ich habe tatsächlich aufgehört, das Wort zu nutzen, weil ich das Gefühl habe, dass niemand weiß, was es wirklich bedeutet.
Ja, aber wie würdest du denn jemand, der jetzt neu zum Reiten kommt und sagt hier, was ist denn eigentlich der Horsemanship? Erklär mal.
Ich würde sagen, dass es eine mittlerweile schon ein bisschen ältere Art von Training ist, die gemacht worden ist, um junge Pferde zu vorbereiten auf das Leben mit Menschen. Mhm. Genau. Ich würde es so nutzen, weil ich glaube, dass mittlerweile machen so viele unterschiedliche Leute Horsemanship so unterschiedlich voneinander. Mhm. Und ich glaube, dass die Idee, der eine Sache, die man schon sagen kann, dass der Pat Parelli, dass mein Vater, dass Monty Roberts, dass alle diese Leute halt gemacht haben, die ähnlich war diese Aufmerksamkeit auf das Pferd zu vorbereiten, bevor man etwas mit dem Pferd macht. Alles die Übungen, die sie gemacht haben, waren Vorbereitungen auf etwas anderes. Mhm. Weißt du? Und deswegen, ich würde es eine Trainingstechnik, um junge Pferde mehr zu vorbereiten als in anderen Techniken.
Mhm. Gibt es einen anderen Begriff, den du gerne etablieren würdest, wenn du sagst, Horsemanship ist schon so ein bisschen veraltet? Oder wie würdest du deine Weise, mit dem Pferd zu arbeiten, vielleicht beschreiben? In simplen Worten. Das ist ja immer die Kunst. Komplexe Dinge simpel erklären.
Also meine Weise würde ich wirklich so als der kreative Art, eine neue Sprache zu bauen, beschreiben. Weißt du? Also kreativ, weil jedes Mal anders. Mit jedem Pferd mache ich es ein bisschen anders. Und Sprache bauen, weil ich nehme nicht eine, die es schon gibt, sondern ich versuche etwas zu basteln aus verschiedenen anderen Sachen, die ich so kenne. Die ich als Block, Baublock nutze. Genau. So würde ich meins beschreiben. Aber dadurch, dass ich so viel am Ausprobieren bin und so viel am Verändern bin, glaube ich, dass ich die falsche Person wäre, mit jemandem zu sprechen, die jetzt gerade frisch zu Pferdetraining kommt. Weil ich glaube, es gibt da viel bessere Menschen dafür, wie mein Vater. Weißt du? Die haben ein bisschen mehr ein System. Das ist einfacher zu verstehen wie für jemanden wahrscheinlich, der das erste Mal mit dem Pferd startet. Vorteile und Nachteile davon. Vorteil einfacher zu verstehen, kommst ein bisschen schneller von am Anfang. Nachteil, wenn du lernst, zuerst ein System zu folgen, dann später danach halt wirklich offen zu sein halt und zu wissen, wie man etwas Neues kreiert. Weil wie man lernt, lernt man auch. Und wenn du lernst, ein System zu folgen, ist schwieriger halt zu wissen, wie man etwas für sich selbst baut.
Okay, super. Gut, Ariane. Ich glaube, das war's. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.